Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich den lieben Peter Hinoyal. Hallo Peter.
Hallo liebe Kirsten, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Ich mich auch. Peter, ich weiß, dass du im Moment sehr viel unterwegs bist und just sehe ich einen ungewohnten Hintergrund. Ich sehe Hühner, nicht in live, sondern auf Bildern. Erzähl uns doch mal kurz, wo du gerade bist.
Also ich bin in der Nähe von Oldenburg, also im tiefen Norden von Deutschland und da eher genau gesagt eben in der Region Hude. Das ist also wirklich ein ganz kleines Dorf. In der Gastwohnung von mir in Sautern, einem guten Freund von mir, und der hat so einen kleinen Bauernhof. Und anscheinend hat man, wenn man auch Hühner im Garten hat, auch Bilder von Hühnern in seiner Gästewohnung, damit man nicht vergisst, wo man ist. Nee, und tatsächlich ist es hier super schön, ganz ländlich und eine ganz tolle Atmosphäre. Draußen haben wir auch alles an Möglichkeiten, auch Sport zu machen. Ne? Eine kleine Box, so ein bisschen Crossfit draußen zu machen, haben wir auch draußen da eingerichtet, oder der Jens. Und genieße es immer, wenn ich im Norden bin, dann eher hier zu übernachten, als irgendwo im Hotel zu schlafen.
Schön und vielen herzlichen Dank, dass du dir trotzdem Zeit nimmst für diese Aufnahme. Unser heutiges Thema soll sein, dass ich einen Anruf hatte von einem Familienvater, dessen Sohn sich in einem Fitnessstudio angemeldet hat. Der Sohn ist 14 und dann hat er mich angerufen und gesagt, sag mal Kirsten, du kommst doch aus dem Bereich, du kennst dich auch ein bisschen aus mit der Ernährung. Und der Freund von dem und dem ist auf die Idee gekommen, jetzt könnte man doch auch mal so ein Eiweißpulver zum Training nehmen. Und dann habe ich als erstes mal unseren Hausarzt gefragt und der hat gesagt, bloß nicht, nicht im Wachstum und das könnte sogar zu Nierenschäden führen. Und naja, weil ich das doch noch mal etwas kritisch hinterfragen will, sag du mir doch mal deine Meinung dazu. Ja, und dann habe ich ihm ein bisschen versucht, was zu erklären, habe aber gesagt, weißt du was, das mache ich mal zum Thema meiner nächsten Podcast-Folge, weil ich habe da wirklich den Oberprofi am anderen Ende der Leitung und der erklärt das bestimmt fantastisch. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich habe selber mit 11 das erste Mal, glaube ich, einen Eiweißshake getrunken und seitdem auch ziemlich kontinuierlich. Also ich trinke mittlerweile garantiert nicht jeden Tag mehr einen Eiweißshake oder sowas, aber dann bin ich so gesehen eine lebende Langzeitstudie, dass meine Nieren nämlich hervorragend funktionieren. Trotzdem hört man sowas immer wieder mal und vielleicht mal da hinten angefangen zu diesen Nieren-Thematik. Das hält sich hartnäckig, das hält sich seit 30, 35 Jahren oder so, weil wenn jemand einen Diabetes Typ 2 hat oder eine starke Vorstufendiabetes, eine Insulinresistenz und eine nicht alkoholische Fettleber. Ja, das heißt, wenn also ein Kunde vorgeschädigt krank ist, dann kann es sein, dass dadurch, dass die Leber schon so angegriffen ist, dass der Körper dann diese Aminosäuren, also die Eiweißbausteine, und zwar nicht nur aus dem Shake, sondern auch aus der Nahrung, nicht mehr gescheit umbauen kann. Und dann muss die Niere, und nur dann wird die Niere in Mitleidenschaft gezogen. Ja, also weit vorgeschreitet im Diabetes Typ 2 wird das der Fall sein, dass man dann auch mit den Eiweißen wirklich aufpassen muss, weil eine Leber kriegt man repariert, wenn eine Niere mal kaputt ist, ist die kaputt. So, und das hat so gar nichts mit dem Konsum von Eiweiß zu tun, von der kleinen Kindheit bis ins hohe Alter. Denn nicht Eiweiß sorgt dafür, dass man ein Vorstufendiabetes bekommt, ein Insulinresistent bekommt, eine verfettete Leber, sondern es ist Zucker, Weißmehl, häufige Mahlzeiten, industriell verarbeitete Nahrung, zu wenig Bewegung, ganz viele Lifestyle-Faktoren, die der Kunde sich oder der Mensch sich ja selbst gewählt hat, ne, und sich entscheidet halt, so viel Unsinn zu essen. So, und wenn ich jetzt meinem Kind die Möglichkeit hätte, einen Eiweißshake zu geben oder aber ihm mit gutem Gewissen ein großes Glas Kaba von irgendeiner, ich nenne mal keine Marke, ne, so einen klassischen Kaba, den man so irgendwo kaufen kann, der irgendwie nicht Bio ist und der nicht irgendwie Rohrakao ist, sondern der gezuckert ist, dann wird man diese Packung umdrehen und lesen, dass das Ding randvoller Traubenzucker ist. Und Traubenzucker ist ja so gesund und regt ja das Kind an und hat Energie. Aber Traubenzucker und Zucker ist genau das, was dafür sorgt, dass diese Zellen langsam verfetten, dass diese Zellen immer resistenter werden. Weil es einfach ein Zucker ist, der immer eine starke Insulinreaktion mit sich bringt. Das heißt, da hätte man aber kein schlechtes Gewissen. jeden Tag ein, zwei Kabas, dann noch irgendwie ein paar Kelloggs oder sowas, ne, so Frosties oder weiß Gott, was ich mir das nennt, ne, nochmal ein bisschen Schokosoße mit rein, den Kindern zu geben. Da würde ich mir Sorgen um die Organe der Kinder machen, aber garantiert nicht bei einem Eiweißshake. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ein Eiweißshake hergestellt wird, dann nimmt man die Überreste der Milch- und Käseproduktion. Das heißt, da bleibt ein Wasser über und das wird abgeschöpft. Und in diesem Wasser sind noch diese Eiweißstrukturen drin. Dann wird das durch Filter gepackt und je nachdem durch viele oder durch wie viele und welche Filter man das packt, bekommt man dann verschiedene Qualitätsstufen entweder eines Molkeproteins. Ja, also dann hat man entweder ein Molkeproteinkonzentrat oder Isolat. Konzentrat heißt, ein bisschen Fett und Kohlenhydrate sind noch drin. Isolat heißt reines Eiweiß, ne? Bis zu 96% der Trockenmasse, also ein reines Pulver. Nimmt man das Milchwasser, dann hat man ein Milchprotein. Packt man das durch mehrere Filter, hat man dann auch entweder ein Konzentrat oder halt ein Isolat. Und das ist erstmal ein sehr feines, natürliches Lebensmittel, was so gut wie keine Zusatzstoffe enthält. So, und um dann wieder ein bisschen Geschmack reinzubekommen, werden natürlich Firmen hingehen, ein bisschen Kakao mit reinpacken, ein paar Vanilleextrakte, vielleicht ein bisschen Fruchtpulver, ja, oder vielleicht aber auch, wenn der Kunde es süßer mag, ein paar Süßstoff oder ähnliches. Wie bei jedem Lebensmittel, bei jedem Joghurt, bei jedem Quark, der irgendwie Geschmack hat, der im Supermarkt steht. So, und auch da nochmal, ne, ich will wirklich nichts für den Marken nennen, aber keiner macht sich einen Kopf darüber, dem Kind ein Fruchtzwerg zu geben, randvoller Zucker, randvoller Chemie, randvoller Farbstoffe. Und bei so einem natürlichen Eiweißshake machen die sich da plötzlich Sorgen. Ja, tatsächlich passiert da überhaupt nichts, also es ist ein gesundes Lebensmittel und wenn halt der Verzehr von einem kleinen Eiweißshake dem Kind die Nieren kaputt machen würde, dann würde auch der Verzehr von einem Putenschnitzel, von einem Stück Lachs, von einem großen Joghurt, von einem Quark, von einem Kefir, von einer Buttermilch dem Kind schaden. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht passieren wird. So, und dann diese Wachstumsschließungen, Fugen, Thematik oder sowas, die begleitet uns auch schon ein Leben lang, weil irgendjemand mal gedacht hat, wenn Kinder zu früh Krafttraining machen und Muskelaufbautraining betreiben, dann würden sich die Wachstumsfugen schließen, ja, und die wären alle verdammt dazu, 1,20 groß zu bleiben. Und das ist totaler Bullshit. Desto früher man anfängt, die Kinder in diese mechanischen Bewegungen reinzubekommen, denen lernt, die ganze Kette zu benutzen, den Kindern mit Druck und Zug in den Gelenken versorgt, nämlich mit Bewegung, würden die sich ganz anders ausbilden. Dann wird auch die Skelettmuskulatur in den ersten Jahren sehr stark geprägt und die trage ich mein ganzes Leben lang mit mir rum. Die baut sich irgendwann leider auch wieder ab und wenn die sich früh abbaut, dann hast du vielleicht mit 40, 50, 60 schon Probleme, die sonst 80, 90 oder 108-Jährige hätten. Ja, also auch da gibt es überhaupt keinen Grund. Und vor allen Dingen den Zusammenhang, den dieser Arzt genannt hat, zwischen ein Eiweißshake trinken und oh je, ne, du wächst nicht mehr. Aminosäuren sind Eiweißbausteine. Und das ist der wichtigste Faktor dafür, dass sich Hormone, Enzyme, Zellen, Muskulatur, Blutgefäße, also es ganz, ganz viele Dinge im Körper sich überhaupt entwickeln können. Und dann soll er mir bitte mal erklären, wie aus Reis, Kartoffeln, Brot und Nudeln Hormone, Enzyme, Muskeln, ja, Gewebe, Skelettmuskulatur sich entwickelt. Weil das ist ja nur Treibstoff, das ist ja nur Brennstoff. Das ist total unsinnig, aber es hält sich so hartnäckig. Ich wollte nicht mehr Verwirrung reinbringen, ich wollte irgendwie ein bisschen Aufklärung reinbringen, aber Eiweißbausteine, egal wie alt du bist, sind super wichtig. In allerfrühester Kindheit natürlich nicht. Das heißt, wenn du ein Säugling bist, dann hast du natürlich die Muttermilch, wo wir auch ein bisschen Eiweiß schon drin finden. Und es fehlen dem Kind aber die Enzyme, um Nahrung richtig zu spalten. Das heißt, die müssen sich aufbauen. Dann stellt man die irgendwann auch nochmal auf festere Nahrung. Dann stellt man die irgendwann nochmal um. Und so langsam aber sicher können die auch mehr Gemüse vertragen, weil vorher hatten die auch Probleme, ne, diese Fasern zu spalten und so weiter. Und irgendwann können die so gesehen alles essen. Und dann dürfen die auch mal einen Eiweißshake trinken. Nur bitte daran denken, wenn ich jetzt halt 20 Kilo wiege, 50 Kilo wiege oder 100 Kilo wiege, ist es nicht die gleiche Menge an Protein, die jetzt, ne, dieses Kind, der Teenager oder den ausgewachsenen Mann oder Frau zu sich nehmen muss. Das muss natürlich immer bedarfsgerecht angepasst sein an das, was ich zu versorgen habe.
Absolut. Das ist richtig schön, dass du das so erläutert hast, wie ich auch die Wichtigkeit betont habe, gerade im Wachstum braucht der Körper die Baustoffe, und das sind ja nun mal auch die Aminosäuren. Und ich denke, dass in dem Zusammenhang, finde ich ja schön, auch die Familie insgesamt dafür sensibilisiert wird, welche Nährstoffe füge ich denn sonst dem Kind zu oder kommen hier auf den Tisch. Wie du schon gesagt hast, auch die Milch, das Steak, die Kartoffeln, dass man sich mal damit auseinandersetzt, was ist hier der Energielieferant und was ist der Baustoff. Und das hast du nochmal richtig schön erklärt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das Thema können wir jetzt quasi ins andere übergehen lassen, und zwar in dem Zusammenhang. Ich habe mit dem kommenden Vortrag bei uns im Studio zum Thema Bodybuilding einige Trainierende auf der Trainingsfläche angesprochen und habe gesagt, Mensch, kommt ihr zu unserem Vortrag und schaut mal, das sind Profi-Bodybuilder, vielleicht könnt ihr euch ein paar Tipps von denen holen. Und dann habe ich doch ganz oft als Antwort bekommen, nee, also Bodybuilding, das mache ich ja nicht oder das möchte ich gar nicht machen. Ich mache ja hier nur so ein bisschen Krafttraining. Und es wäre total schön, Peter, wenn du uns da mal ja ein bisschen Einblick gibst, wie man das differenziert.
Und die Frage ist halt, ob man es am Ende des Tages überhaupt differenzieren muss, weil eigentlich machen wir alle ein und dasselbe. Bodybuilding gibt es ja schon eine ganze Weile, ne? Also man kennt das ja so, oder vielleicht unsere Eltern kennen auch so die ersten Herkules-Filme. Das war damals dieser Steve Reeves, der war einer der Vorreiter, also einer der ersten Schauspieler, der Bodybuilder gemacht hat. Und deswegen hat er dann auch so Rollen bekommen und durfte zum Beispiel einen Herkules spielen. Der hat auch fast alle Bodybuilder, die wir heutzutage noch so kennen, wie Franco Colombo oder Arnold Schwarzenegger, den wahrscheinlich jeder kennt, inspiriert, ne? Also die haben die auf der Leinwand gesehen und sich gedacht, okay, so möchte ich aussehen. Und das hat Generationen von Kraftsportlern motiviert, an ihrem Körper zu arbeiten, nämlich diesen Körper zu bilden. Und das heißt Bodybuilding, also wie ein Bildhauer dafür zu sorgen, dass man sich verändert und halt im sportlichen Sinne dann halt auch Wettkämpfe bestreiten kann. In Spanien, oder ich bin halb Spanier, auf Spanisch heißt Bodybuilding noch Culturista. Und im Osten von Deutschland vor der Grenzöffnung hieß Bodybuilding Körperkulturistik. Ja, also auch hat einen ganz, ganz ähnlichen Wortstamm. Und es war tatsächlich noch in den 60er, 70er Jahren, als Leute Bodybuilding gemacht haben, da waren das am Anfang auch fast nur Männer. Und die anderen Männer haben gedacht, die Jungs, die sich so sehr um ihren Körper kümmern, also zum Sport gehen, sich rasieren, bräunen, in der Badehose am Strand liegen, mit ihrem Körper posieren gehen, ja, das kann alles nicht mit rechten Dingen zugehen, ne? Also die sind wahrscheinlich auch andersgeschlechtlich gesinnt, ne? Die interessieren sich nur für Männer. Also die haben damals richtige Kämpfe führen müssen, dafür auch anerkannt zu werden als Sportler und nicht als totale Besonderheit. So, und dann wurde es aber irgendwann halt auch publik für normale Menschen, sage ich mal, jetzt auch in die Fitnessstudios zu gehen. Weil dann hat man das erste Fahrrad da mal reingestellt, so den ersten Ergometer. Und dann kam die große Zeit, wo dann halt auch über den Aerobic-Bereich halt die Frauen ins Studio kamen, ne? So Jane Fonda so als Vorreiterin hier in Deutschland, so eine Jutta Schuhn, Christiane Reiter und sowas, die das halt auch publik gemacht haben. Und plötzlich war man schon nicht mehr als Mann allein im Studio, ne? Oder nur mit wenigen Frauen, die Krafttraining gemacht haben. Und plötzlich war da irgendwann jeder Mann. Und dann wurden aber neue Begriffe geschaffen. Und vor allen Dingen in Deutschland war das ganz wichtig. In Amerika war es lange alles Bodybuilding. Egal, was du machst, das ist Bodybuilding. Und dann fingen wir aber Deutschen an und sagen, ja, aber die Frauen wollen kein Bodybuilding machen, also machen wir mit denen ein Bodyforming oder ein Bodyshaping. Ja, weil das hört sich viel schöner an, weil die wollen ja nicht, ne? Die wollen ja eher straffen und besseres Gewebe haben. Also nehmen wir diesen Begriff und verweichlichen den und machen daraus einen schöneren Begriff, der marketingmäßig sich besser anhört. So, wenn du einen straffen Po haben möchtest, einen schönen Oberschenkel, der wenig, wenig weich ist, dann sind die besten Übungen dafür Kreuzheben, Kniebeugen, Beinpressen, und zwar im Wiederholungsbereich entweder 1 bis 5 im Maximalkrafttraining, höchster Druck auf die Zelle, oder 6 bis ungefähr, ja, man hat das mal definiert, so bis 15 Wiederholungen unter gewissen Zeiten unter Spannung im Hypertrophiebereich. Das heißt, das ist der Punkt, wo die Zelle mit dem höchsten Muskelaufbau reagiert und demnach auch die höchste Straffung hat. So, wenn ich das jetzt im Bodybuilding sage, dann sagt er, jupp, Das ist genau das, was ich trainiere. Ich probiere mindestens 6 Wiederholungen zu machen und nach der 15. möchte ich keine mehr hochheben möchten und dann nehme ich mehr Gewicht und dann kann ich nur noch 8, irgendwann 6. Und wenn mein Muskel nicht mehr das Gewicht bewegen kann, dann bin ich im Ziel, weil dann wächst der. So, anderes Wort für dann wächst er, dann wird er straffer. Dann wird er sich im Querschnitt vergrößern, er wird mehr Mitochondrien einlagern, er wird die Fähigkeit haben, mehr Fett zu verbrennen, er wird sich formen, Bodybuilding. Das heißt aber, lange Rede, kurzer Sinn, egal ob jemand seinen Körper formen und straffen möchte oder ob er einen starken, großen Muskelaufbau machen möchte und seinen Körper halt auf eine Bühne vorbereiten, das optimale Training ist genau das Gleiche. Um jetzt aber diesen extremen Muskelaufbau zu haben, um auf einer Bühne zu stehen, mit sehr wenig Körperfett und jedes Detail auszuarbeiten, bedarf es noch ein bisschen mehr. Da bedarf es im Training noch ein bisschen mehr Einsatz, also viel mehr Einsatz. Man muss noch weit über die Schmerzgrenzen und Laktatschwellen hinausgehen. Bei Leistungssport bedingt das nun mal. Ja, und man muss auf der anderen Seite in der Ernährung noch Dinge ganz anders machen, viel mehr Disziplin an den Tag legen. Und dann ist nicht mal eben hier ein Milchkaffee, ne, und da mal ein Keks oder so, sondern dann muss man wirklich die komplette Konsequenz haben. Dann brauchen wir entsprechende Ruhezeiten, damit der Muskel wachsen kann. Aber die Grundbasis ist exakt die gleiche, ob jemand fit werden möchte, straff werden möchte oder Bodybuilding. Nur wie weit man den Weg dann weitergeht, da sind die Bodybuilder und Bodybuilderinnen natürlich einfach vom Fokus her nochmal eine ganze Menge mehr involviert und viel motivierter als der 2 oder 3-mal die Woche ein Kräftigungstraining macht. Aber Muskelaufbautraining, Muskelstraffungstraining, Fitnesstraining mit dem Ziel, seine Figur zu verbessern, ist am Ende des Tages alles Bodybuilding.
Schön erklärt. Vielen Dank, genau. Ich glaube, das hat auch nochmal so ein bisschen dazu beigetragen, dass den Frauen die Angst genommen wird, naja, wenn ich von jetzt auf gleich mal hier eine Hantel auch bewege, mich also an die freien Gewichte bewege, dann passt mir morgen meine Bluse nicht mehr und ich kriege dann direkt einen dicken Oberarm. Dem ist ja nicht so, ne?
Naja, aber vielleicht ist es ja doch so. Also Achtung, jetzt hast du eine Kundin, ne, und die ist jetzt in meinem Alter, meinetwegen, ich bin 43, und die hat, als sie 16, 17, 18 war, super viel Sport gemacht. Dann war sie vielleicht mit Anfang 20 noch im Fitnessstudio und auch viel Sport gemacht. Und dann hat sie aus welchen Gründen auch immer sich entschieden, sie schafft das nicht mehr. Job, Studium, Schwangerschaft, ne, Beziehung, viele Dinge waren wichtiger, sie hat die Zeit nicht mehr gefunden. Und jetzt kommt die mit 43 wieder in dein Studio und dann fängt die an, Krafttraining zu machen. Und dann gibt es, ne, dieses schöne Phänomen der Muskelerinnerung. Das heißt, unser Körper vergisst nicht, dass sie vor 20 Jahren mal ein Kräftigungstraining, Bodybuilding, gemacht hat. Und der Muskel erinnert sich daran und nach wenigen Einheiten füllt er sich wieder mit mehr Flüssigkeit und wird sich daran erinnern, dass er größer war und wächst auf altes Volumen zurück. So, und das Fett außenrum schmilzt nicht so schnell, wie dieser Muskel jetzt kurzfristig seinen Querschnitt verbessert. Ja, und sie hat das Gefühl, die Hose wird immer enger und die Bluse passt nicht. Der nimmt das gemeine Fett und schiebt es nach außen weg. Aber erst jetzt wären wir wieder in der Lage, dafür zu sorgen, dass der Körper auch wieder Fett verbrennen kann. Und was sie da gerade aufgebaut hat, da kann sie ja dankbar sein. Da kam das straffe Gewebe schnell zurück, nur drumherum ist noch ein bisschen Hülle. So, und die Kunden verstehen es am besten beim Beispiel des gebrochenen Armes. Ich breche mir einen Arm und der Arm wird stillgelegt in Gips. Muskeln, die ich nicht benutze, darf ich nicht behalten. Also baut sich die Muskulatur ab, weil die halt unnötig mit Energie versorgt wird. Muskeln sind Luxusgut, ne? Das schlägt der Körper halt einfach nicht oben drauf. Das trägt dann nicht unnötig mit sich herum. Wenn ich den Gips abhab und ich fange an, den Arm wieder zu belasten, also ich fange wieder an, Dinge hochzuheben, ne, was zu tragen, dann wächst dieser Muskel auf alte Größe zurück. Der wird aber auch nicht größer als vorher. Also das, was deine Damen dann als unbändigen Muskelwachstum wahrnehmen, ist vielmehr ein gutes Zeichen. Wenn du das spürst, bist du auf dem richtigen Weg. Und dann mach bitte weiter. Aber dann kommen die oft und sagen, ach, ich mache jetzt lieber wieder nur Ausdauertraining, ich mache lieber wieder nur Walking oder ich gehe nur in den Kurs, ich mache lieber wieder 50 Wiederholungen mit einem leichten Gewicht, weil sonst sehe ich ja irgendwann aus wie ein Bodybuilder. Und die Sorge hätte ich gern mal, ne, dass das so schnell geht. Aber in den ersten 14 Tagen, 4 Wochen, ja, wenn ihr das spürt, bleibt dran und dann wird alles besser, als es vorher war. Und auch nochmal vielleicht der Tipp, wenn ihr über 40 seid, es ist eine super Zeit, seinen Körper neu zu formen. Und mein Tipp wäre, ich würde mit 40 dann anfangen, Bodybuilding zu machen. Und wie ihr es nennt, wäre mir vollkommen egal.
Ja, schöne Erklärung. Jetzt habe ich eben gedacht, als du mir ins Wort gefallen bist, was kommt denn jetzt? Aber da musste ich recht schnell, worauf du hinaus willst. Klar, ne? Erstmal muss natürlich der Muskel da sein und dann kann auch, natürlich immer auch begleitend mit der gescheiten Ernährung, das Fett abgebaut werden. Wie ist das denn bei, sagen wir mal, wir bleiben mal bei der Altersgruppe Ü40, wenn jetzt eine Frau kommt, die wirklich sagt, oh, mein Bindegewebe ist an der Rückseite der Oberarme, wir kennen das alles, dieses Winkeärmchen ist, wird oft gesagt, oder an den Reiterhosen habe ich das Hautbild der Orangenhaut, der Zellulite. Kann man auch das verbessern?
Erstmal verbessern kann man es immer, weil ein straffes Gewebe ist nichts weiter als ein eiweißversorgter, wasserversorgter, trainierter Muskel. Das heißt, wenn die, und das sehen wir in Ernährungsprotokollen ja oft, zu wenig trinken, fehlt erstmal die wichtigste Grundlage, um überhaupt ein gut funktionierendes Bindegewebe und gute Lymphe zu haben. Das heißt also erstmal Wasser hoch, ne? 2 Liter Wasser mindestens, Kaffee, Grüntee, ne? Und sowas halt, alles, was irgendwie kalorienfrei ist, kann man gern mit dazu nehmen. So, dann eiweißversorgter Muskel heißt regelmäßig Eiweiß in der Nahrung. Und desto älter wir sind, desto mehr Eiweiß benötigen wir. Und das zeigen leider die Studien, weil die Proteinsynthese, also der Umbau in körpereigene Strukturen, langsamer wird. Und Menschen denken leider, ach, ich bin jetzt älter, ich brauche nicht mehr so viel und fange an, weniger Eiweiß zu essen. Genau das Gegenteil, weil der Grundbaustein des straffen Gewebes sind die Aminosäuren, die Eiweißbausteine. Das heißt, ne, regelmäßig Eiweiß in die Nahrung rein und gern und hier und da mal den bösen Shake trinken, ne, den der Doktor so verteufelt hat. Ja? Und auch gerne mal ein kollagenes Protein nehmen, weil das auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Skelettmuskulatur ist. So, und dann der letzte Reiz, den ich brauche, um ein straffes Gewebe zu bekommen, ist der Reiz des Muskeltrainings. Eine Beinpresse, eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt, ne, einmal, zweimal in der Woche da Reize setzen in der jeweiligen Muskulatur und mit dem einzigen Hintergrund, das regt diese Muskelproteinsynthese an und der Körper kann wieder anfangen aufzubauen. Und dann hat man die wichtigsten Grundvoraussetzungen geschaffen, 2-3 Mal die Woche Krafttraining machen, gerne dazu ein bisschen Ausdauertraining machen, mehr Eiweiß essen, ausreichend trinken und dann wird sich das Hautbild verbessern können und auch wir bekommen das wieder an straffes Gewebe an die richtigen Stellen. Wie gut ein Bindegewebe ist, hat auch immer eine ganz starke genetische Komponente. Das heißt, wir können von Grund her nicht sagen, dass niemand eine Orangenhaut wegbekommt oder aber auch, dass eine Orangenhaut einfach halt sofort mit jedem Training unmittelbar besser wird. Das heißt, wir unterscheiden auch in der Faszienforschung verschiedene Typen. Es gibt so einen Wikinger-Typ, der hat ein etwas zäheres Bindegewebe, ne? Oder sie hätte dann auch ein etwas zäheres Bindegewebe. Da gibt es halt Leute, die ein sehr feines Bindegewebe von der Struktur haben. Ja, das hat ja noch ein paar unterschiedliche Einflüsse. Aber besser kriegt man es immer hin, weil Muskeln ziehen das von innen glatt und Muskeln sind da immer die bessere Wahl.
Jetzt nehmen sich ja doch einige Vorbild an den Bloggerinnen, die, sagen wir mal, naja, per se sind die meistens ein paar Jahre jünger und dann sind die mit diesen Booty-Bändern unterwegs und ich habe da auch mal in die Kanäle geschaut, dann machen die mit Sicherheit locker über 20, an die 50 Wiederholungen, zig verschiedene Übungen und betonen dann, wie sehr es brennt und dass sie merken, jetzt passiert was. Was hat das Brennen wirklich mit dem Passieren zu tun und muss ich das in der Form machen oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Ich meine, es ist ja schwer, das jetzt zu verallgemeinern, weil ja nicht jede Bloggerin, die ein Bootyband benutzt, macht alles richtig. Nicht jede macht alles falsch. Man sieht aber die Tendenz dazu, dass sie viele Übungen machen und dass sie dann auch in dieses Muskelbrennen hineingehen. Und in einer gewissen Trainingsphase macht es auch total Sinn, dieses Muskelbrennen zu fördern und auch nach hinten rauszuziehen. Also ruhig ein paar Wiederholungen mehr zu machen. Und vor allen Dingen wäre das dann im Bereich des Kraftausdauertrainings. Beginnt bei 16 Wiederholungen und geht so bis 30, ne, um das mal sichtbar zu machen. Weil dein Körper zählt ja nicht mit oder sowas, da geht es immer nur um die Zeit unter Spannung. So, wenn es anfängt zu brennen, dann ist es die Milchsäure. Das heißt, dann bildet sich sehr viel Laktat in der Muskelzelle. Und wenn ich jetzt durch dieses Laktat versuche, durchzutrainieren, dann wird der Körper dafür sorgen, dass beim nächsten Training er das besser kann. Das heißt, die Mitochondrien vor allen Dingen, die kleinen Muskelkraftwerke, die werden sich anpassen, besser verbrennen zu können. Mhm. Bedeutet aber, wenn man sich Straffung oder so anguckt, ist es nicht das optimale Training, aber die Kombination macht es ja auch. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Training machen, viele Wiederholungen, viele Übungen fürs Gesäß, in das Brennen reintrainieren, dann schafft das die beste Basis, um danach einen Trainingsplan zu machen mit weniger Volumen. Also mit einem schwereren Gewicht und weniger Wiederholungen. So ein ganz vereinfacht, und ich weiß, das ist physiologisch nicht hundertprozentig so richtig, kann man sich vorstellen, dass man in diesen hohen Wiederholungszeiten Zahlen quasi dafür sorgt, dass man mehr Fett verbrennen könnte, weil man Mitochondrien hat, und dass man vereinfacht gesagt Muskelfaser und Muskelfaserbündel rekrutiert. Also man bereitet die darauf vor, dass die wissen, okay, ich brauche die jetzt, und in der nächsten Trainingsphase, nämlich im 6 bis 15 Wiederholungsbereich, gehe ich hin und verdicke die jetzt. So, und das hört sich so furchtbar an, aber Hypertrophie ist das Dickenwachstum der Muskulatur. So, und dieses Verdicken, das ist das Straffungstraining, das ist das Muskelaufbautraining. Wenn ich jetzt aber 8-9 Wochen Hypertrophie trainiert habe, dann ist der Körper angepasst daran, und dann müsste ich schon extrem viel machen, um wieder einen neuen Reiz zu setzen. Das heißt, nach 8 oder 10 Wochen wechsle ich wieder in das Kraftausdauertraining, also nehme gerne wieder das Booty Band, mache wieder mehr Wiederholungen, setze neue Übungen als Reize ran, und der Körper erschreckt sich und denkt, was macht sie jetzt, und rekrutiert wieder neue Muskelfasern. Dann wechsle ich wieder ins Krafttraining. Und dann sind wieder neue Muskelfasern da, die ich wieder verdicken kann. Und so wird sich das kontinuierlich aufbauen. Ja? Kraftausdauertraining generell und auch das, was die Bloggerinnen da machen mit ihren Bändern, finde ich erstmal gut, weil es sind wenig Pause, es sind lange Spannungszeiten, es ist immer eine Mischung aus Kraftausdauertraining und auch schon Ausdauertraining. Das heißt, die befeuern diese Öfen auch ordentlich. Das ist ordentlich auch, um auch mehr Fett zu verbrennen. Aber die Wahrheit ist, es gibt nicht das eine optimale Training, um zum Beispiel ein straffes Gewebe zu bekommen, sondern es ist eine gescheite Trainingsplanung und Steuerung. So, und ich weiß, ich habe das in den anderen Podcasts schon mal gesagt, wenn man da selber keine Ahnung von hat, dann fragt doch jemand, der sich damit auskennt. Und das werdet ihr als Trainer natürlich prädestiniert. Und viele dieser Bloggerinnen machen tolle Sachen und die haben auch Ahnung, die kann man auch fragen, aber ihr habt das tatsächlich von der Pike auf gelernt. Ja, und ihr wisst, was passiert zu welchem Zeitpunkt, warum mache ich was mit welchem Kunden. Und ich sag mal so, wenn mir jetzt eine Bloggerin einen exzellenten Trainingsplan hat und gibt euch den und führt euch da 6 Monate durch oder so, dann ist das sehr, sehr gut. Dann möchte ich das überhaupt nicht verurteilen. Was diese Bloggerin aber nicht macht, die sieht dich nicht. Das heißt, ich sehe nicht, wie bewegt sich mein Kunde, welche Limitation hat er vielleicht in der Beweglichkeit, welche Limitation hat er vielleicht in seiner Mobilität, aber auch in seinen Mechanismen, in der Ansteuerung, ne? Wie erfahren ist er. Das heißt, ein Trainer vor Ort, der einen Kunden sieht, kann doch viel, viel besser einen Trainingsplan machen, der dir nicht schadet, der dir hilft, der dich unterstützt, der dich an dein Ziel bringt, und er kann auch noch Check-up machen, ob du dich in die richtige Richtung bewegst. Und ich persönlich bin der Meinung, beides hat seine Existenzberechtigung. Wenn ich ein Anfänger bin, würde ich bitte immer den Trainer im Fitnessstudio vorziehen. Wenn ich ein erfahrener Trainierter bin, dann würde ich die Mischung suchen. Bin ich unterwegs, gerne auch mal ein Video, ne? Bin ich aber in einem Studio, gerne auch mal die Hilfe und den Rat eines erfahrenen Trainers wieder dazu nehmen.
Ja, schön gesagt. Also die Hybridlösung. Es motiviert ungemein, und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass sich auch wirklich viele auch über die Schließungszeit, die pandemiebedingte Schließungszeit, so fit gehalten haben. Aber na, wir haben auch dann gesehen, wo die Leute wieder ins Studio gekommen sind, es gab dann doch das eine oder andere Zipperlein, weil sie da so fleißig mitgeturnt haben, aber sie hatten nicht den Kontrolleur oder auch nicht darauf geachtet, habe ich überhaupt die Voraussetzungen, um das Training, was ich da sehe, mitmachen zu können, die körperlichen Voraussetzungen. Und das hast du wirklich schön betont. Und weißt du was, so in den letzten Minuten habe ich jetzt 2-mal gedacht, darüber sollten wir mal eine Podcast-Folge machen, über die Periodisierung des Trainings. Das wäre doch eine Idee, oder?
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht der Einsatz nur zu, da gibt es Modelle. Ja, und das heißt, die Modelle macht man auch, um Dinge greifbar zu machen. Der Körper kann ja kein Gewicht lesen, der weiß nicht, wie viele Wiederholungen man macht und so weiter. Und sportartenspezifisch kann es auch völlig anders funktionieren. Ein Leistungssportler muss anders trainieren. Ja, geht jemand auf einen Wettkampf hin, muss der anders trainieren. Also die Bodybuilder werden zum Ende des Wettkampfs eher weniger trainieren. Die brauchen dann Pause, dass sich dann nicht an den falschen Stellen Wasser sammelt. Jetzt gerade dieses Wochenende gibt es wieder diese CrossFit Games, ne? Also ein sehr intensiver Sport. Die werden zum Wettkampf hin immer mehr trainieren. Weil wenn die dann nämlich so einen Wettkampf haben und müssen dann 12, 13 Disziplinen machen, die würden am Muskelkater des Todes sterben, wenn die vorher eine Woche sich ausgeruht hätten. Das heißt, es gibt auch nicht die Lösung oder die Art von Training, aber das ist ein ganz spannendes Thema. Und dann kann ja jeder rauspicken, wo er sich sieht und wo er vielleicht noch nie drüber nachgedacht hat. Weil ich habe in den letzten 25 Jahren so viele Menschen erlebt. Die kamen ins Studio, die haben angefangen, einen Trainingsplan zu trainieren. Und dann haben die den 10 Jahre lang durchgezogen. Und wundern sich aber irgendwie seit 9 Jahren, warum nichts mehr passiert. Und das, obwohl Trainer immer hingegangen sind und gesagt, du, wird Zeit für einen neuen Trainingsplan. Und dann haben die ins Gesicht gelächelt und haben gesagt, ach, mein Training macht Spaß. Oder ich weiß schon, was ich mache. Ja? Ja, aber wenn du so bleiben möchtest, wie du bist, dann mach das genauso weiter. Aber ansonsten hör doch bitte mal auf jemanden, der das, ne, studiert hat, der das gelernt hat, der da schon 100.000 Menschen betreut hat. Dann wirst du vielleicht ein bisschen schneller in ein Ziel kommen. Ich persönlich, wenn ich nach einem Jahr keine Resultate gesehen hätte in einem Fitnessstudio, wäre ich nicht mehr hingegangen.
Ja, genau, absolut. Das thematisieren wir. Ich erarbeite die Fragen und liebe Zuhörer, werde dazu auch eine Frage in den sozialen Netzwerken posten, sodass ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann aufgreifen. Da freue ich mich sehr drauf. Und vielleicht können wir jetzt am Ende noch mal ganz kurz einen Überblick geben. Eiweißzufuhr, warum ist das wichtig und warum sollte ich Bodybuilding oder überhaupt Training unter welchem Namen machen? Hast du 2, 3 Sätze für uns, Peter, zum Abschluss?
Ohne Eiweiß keine Muskeln. Ohne Bodybuilding keine Muskeln. Und beides zusammen ist die perfekte Synergie. Ja, und das bekommt man nirgendwo besser als in einem Fitnessstudio. Und von den Bodybuildern, die extra Meile gehen, um so auszusehen, wie sie aussehen, von denen kann man noch eine Menge lernen. Deshalb besucht auch gerne euer Seminar und holt euch mal von den Profis ein paar Insider-Tipps ab.
Sehr schön. Und ich werde dir berichten, du bist nämlich leider weiter sehr viel unterwegs, kannst nicht dabei sein, aber ich erzähle davon und wir planen nämlich vielleicht sogar unseren Vortrag aufzuzeichnen als Podcast-Folge. Liebe Zuhörer, danke euch, dass ihr heute auch wieder dabei wart. Lieber Peter, dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Ciao. Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Man konnte ja wieder wahnsinnig viel lernen von Peters Ausführungen. Leider muss ich an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis hinzufügen. Die geplante Veranstaltung für dieses Wochenende muss leider verschoben werden, da es bei einem unserer Gäste einen Schicksalsschlag in der Familie gab. Ich wünsche ihm an dieser Stelle alles Gute. Selbstverständlich werde ich euch so schnell wie möglich informieren, wenn wir für das geplante Event ein neues Datum haben. Bis dahin, alles Liebe, eure Kirsten.